Ja, ein wunderschöner guten Morgen. Wo die Kinder da oben waren und Josua diese Lektion uns weitergab, dachte ich, gut, er hat jetzt alles gesagt. Ja. Es ist unglaublich, wie der Geist Gottes, auch ohne, dass wir uns gegenseitig abgesprochen haben, genau die gleiche Botschaft uns weitergeben will. Ja, und tatsächlich, wenn man über Weihnacht denkt, dann denkt man oft über diese Rahmen, ja, so. Man denkt, genau dies, was wir da gesehen haben, diese Rahmen über den Weihnachtsmann, keine Ahnung, was er in Weihnachts macht, ja, über Schnee, ja, wir träumen über eine weiße Weihnachten, das träumen nur die Europäer, also die im Westen, also in Israel haben wir nie über weiße Weihnacht geträumt, ja, aber das gehört wahrscheinlich zu Weihnachten, siehe draußen, es ist weiß, ja. Wahrscheinlich dachten viele heute Morgen, endlich Weihnachtsstimmung mit dieser weißen Weihnachten. Ja, und wenn man durch die Gasse geht, in die Weihnachtsmärkte, das ist schon eine besondere Atmosphäre. Diese Aromen, diese Lichter, das, was man essen kann, diese Gerüche, das Musik. Und natürlich gehört zum Weihnacht, fragt mir auch nicht warum, den Tannenbaum, ja. Und Familienleben ist auch was Besonderes während der Weihnachtszeit. Diese besondere Harmonie, wo Generationen zusammenkommen, wo man sich gegenseitig Geschenke gibt, eine besondere Zuneigung. Es ist eine besondere Zeit. Aber diese ganze Weihnachtszeit, heutzutage müssen wir ganz ehrlich sein, es bleibt oft in diesem Rahmen. Also nicht, was in der Rahmen noch sein kann, sondern rundherum. Einfach eine Rahmen. Und wenn man tatsächlich in die Weihnachtsmärkte geht, wenn man die Leute fragt auf der Straße, um was geht es in Weihnachten? Ein Antworten werden wir nicht mehr finden. Jesus Christus. Die Hoffnung aus Bethlehem. Jesus Christus, unsere Erlöser. Diese Botschaft geht verloren. Ja, und was ist Hoffnung? Hoffnung ist eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung mit einer positiven Erwartungshaltung. Wir erwarten positiv auf etwas, was noch kommt. Und Hoffnung ist ja eine der christlichen Tugenden. Wir haben Glaube, Liebe und Hoffnung. Ich möchte dazu lesen, 1. Korinther 13, 13. Wir werden heute viele Bibeltexte lesen. Ich möchte Sie ermutigen, eure Bibel zu öffnen. 1. Korinther 13, 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Woran wir hier geglaubt und worauf wir gehofft haben, wird im Himmel erfüllt sein. Und wir werden dann den Inhalt unseres Glaubens und unserer Hoffnung vollkommen wahrnehmen und schauen. Aus dem Himmel wird sich alles erfüllen. Wir werden dies, was wir auf Erde gehofft haben, dies, was in Bethlehem geschah und noch geschehen wird, werden wir im Himmel vollkommen erfahren. Und wie sagt uns dieser Text? Die größte aber von diesen ist die Liebe. Die Liebe bleibt. Die Liebe aber, diese Tugend Gottes bleibt für immer. Der Himmel wird der Ort sein, wo nichts als nur vollkommene Liebe zu Gott und zueinander zum Ausdruck kommt. Also die Liebe bleibt. Wir wollen aber heute nicht über Liebe reden. Aber sind wir doch ehrlich, wenn wir über Hoffnung reden? Über Hoffnung aus Bethlehem, über diese Hoffnung, dann reden wir automatisch auch über Gottes Liebe. Man kann es nicht voreinander trennen. Warum haben wir Hoffnung aus Bethlehem? Weil Gott seine Liebe uns offenbart. Ja, Hoffnung. Diese Hoffnung, wo beginnt sie? Wo beginnt diese Hoffnung aus Bethlehem? Das ist eine Frage, die wir uns tatsächlich stellen müssen. Wo beginnt diese Hoffnung aus Bethlehem? Im Plan Gottes. Wir öffnen dazu 1. Mose, Kapitel 3. In Bethlehem offenbart sich etwas sehr Besonderes. Durch diese Hoffnung aus Bethlehem offenbart sich ein König und ein Knecht. In gewisser Hinsicht ist diese Stadt Bethlehem eine Stadt des Königs. Wir werden nachher noch verstehen, warum. Aber es ist eine Stadt, wo der Knecht Gottes sich uns offenbart. Und die 1. Mose 3, Vers 15, ich lese es gerade. Der Mensch wird getrennt von Gott durch eine List des Teufels. Wir werden getrennt, weil Sünde in unser Leben hineinkommt. Aber Gott bleibt in dieser Situation nicht passiv. Der Mensch, er kann vor Gott nicht bestehen, weil Sünde in ihm kam. Eine List des Teufels. Aber so sehr hat Gott uns Menschen geliebt, dass er einen Weg vorbereitete. So sehr hat Gott uns Menschen geliebt, dass er uns nicht in diesem miserablen Zustand lassen wollte. Und schon kurz nach dem Sündenfall offenbart Gott sein Plan, damit der Mensch den Weg zurück zu Gott wiederfindet. 1. Mose 3, Vers 15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinen Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Da redet Gott zum Teufel. Und er sagt, ich werde dich zerstören. Der Messias wird der Schlange, das ist der Satan, den Kopf zerschmettern. Durch den Sieg von dort in Golgatha. Durch dem, dass Jesus bereit war, Mensch zu werden, Knechtgestalt anzunehmen. Aber da in 1. Mose 3, Vers 15 offenbart Gott uns sein Plan. Der Satan wird ihm die Ferse verwunden. Wird das Messias zu verwunden, aber wird er es wirklich können? Wir müssen eins vor Augen haben, dass dort am Kreuz dachte der Teufel, ich habe gesiegt. Dort am Kreuz offenbart aber Gott sein Sieg. Und Jesus sagt, es ist vollbracht, er ist auferstanden. Der Teufel, der Macht, Autorität und der Kraft, welche er hatte über uns Menschen, wurde ihm weggenommen. Und da in 1. Mose 3, Vers 15 offenbart Gott sein Plan. Denn so sehr hat Gott uns geliebt. Dieser Plan geht weiter. Durch den Heilsplan Gottes, wir werden nicht alle Punkte anschauen können, alle Versen, dann brauchen wir ein bisschen mehr Zeit. Aber in 1. Mose 3, Vers 15 sagt er, nochmal, ich lese, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Also über jemand, der aus der Frau kommen wird. Er, also der Same der Frau, der ist wichtig. Und in 1. Mose 12, Vers 3, da offenbart sich Gott ein Abraham und er sagt ihm, er gibt ihm Verheißungen, er schließt einen Bund mit ihm. Und Vers 3 sagt er, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Also er verheißt Abraham, dass durch ihn ein Segen kommen wird, welcher alle Geschlechter der Erde verändern wird. Welche Hoffnung, diese Hoffnung wird durch Abraham auf diese Erde kommen. Der Same Abrahams, der Same der Frau ist auf die Nachkommenschaft Abraham begrenzt. Der Messias sollte eine Jude sein. Wir lesen dazu noch 1. Mose 22, Vers 18. Und in deinen Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Was sagt Jesus, die Samariterin am Brunnen? Das Heil kommt aus den Juden.
Und da offenbart sich Gott, ein Abraham, und sagt, ja, durch deine Same wird der Messias kommen.
Und da kommen wir in ein sehr besonderes Kapitel, 1. Mose Kapitel 49, Vers 10. Und da offenbart Gott wieder sein Heilsplan durch einen Jakob, der seine Söhne segnet. Und in diese Segen wird Juda herausgenommen und eine besondere Segen gegeben. Juda als ein besonderer Stamm, das sehen wir dann später durch die ganze Geschichte Israels. Und wir lesen Vers 9, Schwerpunkt Vers 10. Juda ist ein junger Löwe. Mit Beute beladen steigst du, mein Sohn, empor. Er hat sich gekauert und gelagert wie eine Löwe, wie eine Löwin. Wer darf ihn aufwecken? Und jetzt Vers 10. Es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrstab von seinen Füßen, bis der Schiloh kommt und ihm werden die Völker gehorsam sein.
Also wir sahen als erstes, 1. Mose 3, Vers 15, wie Gott einen Plan durch die Frau hat. Wir sahen, dass diese Same der Frau durch das Volk Israel kommen wird, durch Abraham. Also er muss eine Jude sein. Und jetzt in 1. Mose 49, Vers 10, sagt Gott durch einen Jakob, und er prophezeit, und er sagt, der Same der Frau und der Same Abrahams wird nun ausdrücklich auf den Stamm Juda bezogen. Also es wird immer enger. Vorher war es noch das ganze Volk. Und jetzt sagt Gott, durch den Stamm Juda wird der Messias kommen. Und in diesem Vers, Vers 10, wir lesen über Herrstab, über Zepter. Wir lesen, dass der Messias ein König sein wird.
Also der Messias als König. Und das ist noch ein wichtiger Punkt, wenn man die Geschichte kennt, da müssen wir uns eine Frage stellen, anhand von diesem Vers. Das ist eine Frage, wo wir auch das jüdische Volk stellen sollten. Wir sollen diese Frage stellen, anhand von diesem Vers, wann hätte spätestens der Messias kommen können? Spätestens. Da müssen wir uns diese Frage stellen, wann ist Juda untergegangen? Nicht das jüdische Volk, die existiert. Aber Juda ist eigentlich 70 nach Christus untergegangen, dieser Stamm, als Stamm, nicht das Volk. Und das heißt, wir haben andere Prophezeiungen, noch im Buch Daniel und so weiter, wo es ganz klar zeigen, wann der Messias kommen sollte. Aber es zeigt, dass noch vor der Stamm Juda untergeht, sollte der König, der Messias, kommen. Wichtig, jetzt sehen wir einen König. In 1. Mose 12, Vers 3 haben wir gesehen, er wird einen Segen bringen für alle Nationen der Erde. Ich habe gesagt, ja, Juda wird untergehen. Haben Sie auch schon mal 1. Chroniker gelesen? Kapitel 1 bis 11. Was haben Sie da erkannt? Viele, viele Namen. Ja, also wenn Sie einen Namen brauchen für ein zukünftiges Kind, Sohn, Tochter, vor allem Söhne, kein Problem, da werdet ihr Namen finden, die ihr noch nie gehört habt. Ja, ja, man will ja heute besondere Namen für seine Kinder. Ja, also, da habt ihr genug besondere Namen.
Aber warum dieser ganze Stammbaum? Was will Gott damit zeigen? Gott zeigt durch diesen Stammbaum in 1. Chroniker, zeigt er die Juden, die zurückgekehrt sind von babylonischer Gefangenschaft. Er zeigt, Gott hat einen Plan mit dem Stamm Juda. Er zeigt erstmal, dass durch Juda, dieser Stamm, wo noch existiert, wird der verheißene König kommen. Und er zeigt, es geht zurück bis nach Adam. Es ist eine Beweisführung. Und eine Ermutigung, eine Hoffnung fürs Volk Israel. Gott hat sein Volk nicht verlassen. Er wird seine Verheißungen erfüllen. Diese Hoffnung, die ihr habt. Der König, er wird kommen. Darum haben wir auch den Stammbaum in Matthäus und Lukas. Es ist eine jüdische Beweisführung. Jesus ist der wie im Wort Gottes, welcher verheißen wurde, ist der König. Wenn man heute einen Jude fragt, ja, kann heute ein Messias aus dem Stamm Juda kommen? Die haben ein Problem mit dieser Frage, weil wer weiß noch, wer aus dem Stamm Juda wirklich ist? Haben wir noch einen Stammbaum, der zurückgeht bis nach Adam? Vielleicht habt ihr auch so eine Ahnenforschung gemacht, um zu sehen, von wo kommt ihr wirklich, ja? Ihr seid vielleicht 200, 300, 400, 500 Jahre zurückgekommen, aber irgendwann hört es auf. Ein Stammbaum Jesu geht bis nach Adam zurück. Jetzt kommen wir zum nächsten Vers, 2. Samuel, Kapitel 7. 2. Samuel 7, da offenbart sich Gott David. Und da schließt Gott einen Bund mit David. Und einen Vers möchte ich da lesen, Vers 16. Und Gott sagt an David, sondern dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig feststehen. Also er redet das aus dem Hause Davids wird der zukünftige König kommen, der ewig herrschen wird, ewig feststehen. Und so von dieser Verse haben wir auch den Ausdruck Sohn Davids in Bezug auf den Messias. Dieser Titel, den Titel haben wir auch von Jeremia 33, die Verse 15 bis 17 und Ezekiel 37, Vers 25. Es war ganz klar, der Messias muss Ben David, Sohn Davids, sein. In Matthäus 12, das, wenn ihr erinnern könnt, das haben wir letztens durchgenommen. In Matthäus 12, Vers 23, Jesus auf Erde, er tut verschiedene Wundertaten. Da sehen wir, wie das Volk erkennt, wer Jesus ist. Vers 22 zuerst, da wurde eine Besessene zu ihm gebracht, der blind und stumm war, und er heilte ihm so, dass der Blinde und Stumme sowohl redete als auch sah. Und die Volksmenge staunte und sprach, ist dies nicht etwa der Sohn Davids? Sie erkennen, er ist nicht der, der dies alles erfüllt, der Sohn Davids, unser König, unser Messias, unser Erlöser. Er muss es doch sein. Und da kommen wir eigentlich durch David in der Geschichte von Bethlehem. Auf einmal bekommt Bethlehem eine Rolle. Wo man das erste Mal über Bethlehem liest im Wort Gottes, das ist in 1. Mose 35, Vers 19. Das haben wir letztes Mal gesehen, könnt ihr euch vielleicht erinnern, letzten Sonntag, wo Jakob seine geliebte Frau Rahel an der Straße nach Ephrata, das jetzt Bethlehem heißt, begraben wurde. Das haben wir letztes Mal sehr ausführlich gesehen. Nochmal 1. Mose 35, 19 und 1. Mose 48, Vers 7. Nach der Eroberung Kanaans durch die israelitische Stämme fiel das Städtchen dem Stamm Juda zu. Das war wichtig, ja? Juda. Auch das Geschehen aus dem Buch Ruth. Das ganze Geschehen aus dem Buch Ruth, eine sehr spannende Geschichte. Ruth, sie war eigentlich ja keine Jüdin. Was war sie? Eine Moabiterin. Aber diese Frau, musste man wirklich die Frage stellen, ja, wie konnte sie ein Teil vom Volk Israel werden? Wie konnte es sein? Weil Gott hat es ja verboten, dass man mit den heidnischen Frauen heiraten würde. Es ist diese Frau, wo sagt, dein Volk ist mein Volk. Und dein Gott ist mein Gott. Sie hat sich getrennt von dies, was war. Sie hat sich sogar getrennt von ihrem eigenen Volk und identifizierte sich mit dem Volk Gottes, mit Israel. Diese Ruth ist eine Botschaft von Gottes Gnade und Gottes Heil. Eine Botschaft, denn durch dich sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde, alle Völker. Ruth ist schon ein Zeichen in Bezug auf diese, was noch kommt. Und Ruth ist ja die Urgroßmutter von David. Also das ganze Geschehen rund um Ruth und Boas, alles geschieht in der Gegend von Bethlehem. Bethlehem ist ja der Herkunftsstadt Davids. Damals, zur Zeit der Davids, war es eine kleine Städtchen. Eine kleine Städtchen, eher bedeutungslos. Aber was passiert durch ein David? Was passiert durch einen König David? Diese Stadt bekommt eine besondere Bedeutung. Auch wenn David später nicht weit von Bethlehem wohnt, in Jerusalem, sein Ursprung ist in Bethlehem. Und so diese kleine Familie von David, das ist nicht eine Familie, die nicht von Bedeutung war. In einer Stadt, wo bedeutungslos war, kommt ein König. Der größte, Achtung, menschliche König Israels. Der König David. Durch diesen König David schuf Gott Ruhe fürs Volk. Auch ein Bild auf den vollkommenen König, Jesus Christus. Und durch diesen König David bekommt diese Stadt einen ganz anderen Platz im Volk Israel. Von da kam der größte König Israels, David. Und von dieser Stadt wird der größte König kommen damals, Jesus Christus. Aber wenn man über David denkt, dann denkt man über Größe, über Stärke, über Pracht, Majestät. Man denkt weniger. Armut, ein Stall in Bethlehem, verlassen von allen Menschen, keine Interesse. Wir kommen noch zu diesen Gedanken. Wir kommen zum nächsten Prophezeiung. Also wir sahen jetzt 2. Samuel Kapitel 7. Achtung, 2. Samuel 7 ist ja auch ein Bund, der Gott mit dem Volk Israel schließt, mit einem David, eine Ergänzung zum Bund, der Gott mit Abraham geschlossen hat. Und jetzt kommen wir in einer der spannendsten Prophezeiungen überhaupt im Wort Gottes, der Jungfraugeburt. Wo steht es? Jesaja Kapitel 7. Jesaja Kapitel 7, und da lesen wir Vers 14. Es ist eine ganz spannende Geschichte, wie es überhaupt dazu kommt, dass Jesaja diese Prophezeiung einen König Ahas gibt, oder besser gesagt, den Hause Davids. Es ist wichtig, die Betonung Hause Davids. Und dann Vers 14 lesen wir, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben, siehe, ich weiß jetzt nicht, welche Übersetzung ihr habt, aber mir steht, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Diese Prophezeiung bestätigt im Neuen Testament durch Maria, diese Erfüllung durch Maria. Sagt das Volk Israel, Gott wird euch ein Zeichen geben. Hause Davids, der Messias wird kommen. Und er wird kommen. Was haben wir gelesen in 1. Mose 3, Vers 15? Der Same, eine Frau. Durch eine Frau wird er kommen. Also nicht durch keine natürliche Empfängnis, sondern übernatürlich. Und der Vers sagt uns klar, siehe, die Jungfrau wird schwanger. Und da sehen wir auch, wie der Teufel diese Verse und diese Prophezeiung angreift. Es gibt heute Bibelübersetzungen, die nicht mehr siehe, die Jungfrau wird schwanger werden, übersetzen, sondern siehe, eine junge Frau. Eine junge Frau. Eine junge Frau, die schwanger wird, ist eigentlich normal, wenn sie einen Mann hat, ja? Ist ganz was Normales. Aber eine Jungfrau, die noch keinen Mann erkannte, ist ein Zeichen. Und da sehen wir, wie der Teufel probiert, es zu zerstören. Wir müssen eins erkennen. dass bis zum 3. Jahrhundert war es auch im Judentum, in die jüdische Schriften, in die jüdische Übersetzungen, ins Aramäische oder ins Griechische, wurde dieses Wort Jungfrau immer als Jungfrau übersetzt. Erst durch die Bibelkritik oder durch die Rebellion gegen Jesus hat man auf einmal gesagt, ja, das muss man alles nicht so verstehen, sondern man kann es auch junge Frau verstehen. Was ist es für ein Zeichen, wenn eine junge Frau schwanger wird? Siehe, die Jungfrau. Ich habe gesagt, Übersetzungen sind unterschiedlich. Vielleicht bei der einen oder anderen von euch, vielleicht die, die einen alten Luther haben, steht, siehe, eine Jungfrau. Es sollte aber da stehen, siehe, die Jungfrau. Warum? Ha-Alma in Hebräisch. Warum? Warum ist es so wichtig, dass es steht, die Jungfrau? Weil er nimmt Bezug auf eine Person, der in der Vergangenheit schon bekannt war. Über eine Person, über die Gott schon prophezeit hat. 1. Mose 3, Vers 15. Er nimmt Bezug auf die Frau in 1. Mose 3, Vers 15. Zum zeigen, es wird sich so erfüllen. Und siehe da, haben wir diese Ergänzung. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel, Gott mit uns. Also der Kind, der kommen wird, wird Gott mit uns sein. Es wird Gott sein, der Knechtgestalt nimmt. Sehen wir, wie faszinierend Gottes Wort ist? Sehen wir, wie wichtig diese Geschichte von Bethlehem ist, aus der göttlichen Perspektive? Nochmal diese, was lernen wir alles? Der Messias wird von einem Mädchen, einer Jungfrau geboren. Der zweite, der Messias wird ein Gottmensch sein, Immanuel. Wir haben gesehen, der Messias wird ein König sein. Und was haben wir auch noch gesehen? Der Messias wird vor der Zerstörung des Tempels 70 nach Christus geboren werden. Jetzt parallel zu Jesaja prophezeit noch ein anderer Prophet gleichzeitig. Das haben wir auch letztes Mal gesehen und das ist der Prophet Micha. Der Prophet Micha. Ich habe gehört im Raum Jeremia. Jeremia war ungefähr 170 Jahre später. Micha. Und Micha, das haben wir ja letztes Mal gesehen, Micha 5, Vers 1, lass uns es nochmal öffnen. Es ist ein wunderbarer Vers und auch da diese Frage an einen Jude. Von wo kommt der Messias? Diese Frage stellt auch ein Herodes. Da kommen die Weisen und die fragen, wo ist der Messias, wo ist der König? Und er ist entsetzt. Er ruft die weisen Leute und sagt, wo muss der Messias kommen? Wo wird der König Israel kommen? Und sie sagen ja ganz klar, in Bethlehem. Da, dort wird der Messias kommen. Und sie zitieren Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Jetzt stellen wir diese Frage an einen Juden. Von wo kommt der Messias? Aus Bethlehem. Wer von euch war schon mal in Bethlehem? Es ist eine interessante Stadt, eine Stadt, der früher, vor 100 Jahren noch sehr, sehr christlich war, christlich geprägt, heute durch dem, dass da viele Christen diese Stadt verlassen und immer mehr Moslems dort wohnen, ist es mehr eine muslimische Stadt. Aber was merken wir? Welcher Volk wohnt dort nicht mehr? Das Heil kommt aus den Juden. Die Juden wohnen nicht mehr in Bethlehem. Da haben sie ein Problem. Ja, Moment, der Messias kommt doch aus Bethlehem. Da steht es, Micha 5, Vers 1. Und da kommt dann die zweite Frage. Hat sich es vielleicht schon erfüllt, muss man stellen? Und dann sollen wir zeigen, es hat sich erfüllt. Aber Micha 5, Vers 1, diese Ergänzung. Siehe, die Jungfrau wird schwanger, Jesaja Kapitel 7. Und wo wird sie gebären? In Bethlehem.
Micha 5, Vers 1. Ich möchte diesen Vers nochmal lesen. Und du, Bethlehem Ephrata, nochmal diese Betonung Ephrata. Norbert hat das letzte Mal erklärt. Warum ist diese Betonung wichtig? Nicht der Stadt in Galiläa, auch da haben wir ein Bethlehem gehabt. Nein, Ephrata, diese Stadt in Juda. Du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda. Sehen wir es? Diese Stadt hat seinen Wert verloren. Diese Größe, wo er durch einen König David bekommen hätte sollen, hat es verloren. Es ist nicht mehr diese Stadt, von der ein König kam. Eine geringe, kleine Stadt. Aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Aus dem Messias muss in Bethlehem, der Stadt David, geboren werden. Und dann sehen wir nochmal, der Messias von Ewigkeit her, der durch den Jungfrau kommen wird. Er ist was? Ewig. Und wer ist ewig? Gott. Gott wird Mensch. Der Messias muss sowohl göttlich als auch menschlich sein. Jetzt lesen wir da, und du Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda. Was will Gott uns damit sagen? Wir öffnen dazu Jesaja, wir gehen zurück nach Jesaja, Kapitel 11, die Verse 1 bis 2. Nochmal eine messianische Prophezeiung. Jesaja ist durch und durch messianisch. Wahrscheinlich der Höhepunkt in Jesaja ist was? Welches Kapitel? 53. Okay, Jesaja 53. Aber da lesen wir, die Verse 11, Kapitel 11, Vers 1 und 2. Und Peter hat es ja schon gelesen, bis Vers 5. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Wahrheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Nochmal Vers 1. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und einen Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Jetzt haben wir da ein Problem in diesem Vers. Warum Isai? Warum wird jetzt Isai erwähnt, wenn wir an den Messias, den Sohn Davids, glauben? Okay, Isai ist der Vater Davids. Aber warum wird jetzt Isai gesagt? Ich glaube, es ist eine Botschaft an uns alle. Eine Botschaft an das Volk Israel damals. Sie erwarten einen König. Aber wie wird dieser König kommen? Ich glaube, das war auch genau dieses Spannungsfeld, in dem das Volk Israel damals erlebte. Sie erwarten einen nationalen Erlöser. Und da kommt Jesus. Da mussten sie diese Frage stellen: Moment, ist er der König? Ja, wo ist der König gebracht? Wo ist er? Aber was sagt uns dieses Wort? Er will uns zeigen, Gott wird das Hause Davids zu dies bringen, was es einmal war. In Bezug, und er nimmt Bezug da und prophezeit, der Messias wird nicht so kommen, wie ihr es erwartet. Er wird mal so kommen, aber erst hat er eine andere Aufgabe. Die Betonung in dem Wort Isai liegt auf dem niedrigen Herkunft des Messias. Wenn wir über Sohn Davids nochmal, König. Wenn wir über Isai denken, dann denken wir über diese Zeit des Hauses Davids, noch vor David König wurde. Es wird das Bild eines Baumes gegeben, der abgehauen worden ist und nur noch einen toten Stumpf übrig gelassen hat. Und dann ein einzelner Spross bleibt, der tief nahe am Boden wächst, bis er schließlich Frucht bringt. Ein einzelner Spross bleibt. Er wird so anders sein, Volk Israel, als dies, was ihr erwartet, sagt Gott. Und deshalb nimmt diese Prophezeiung Bezug
Und er zeigt das Hause Isais, der Vater Davids. Das Hause David wird seine königliche Majestät verlieren. Und in dieser Zeit wird ja der König kommen. Bethlehem wird seine Herrlichkeit verlieren. Und es wird zu einem kleinen Nebenort Jerusalems werden. Ohne irgendeine Bedeutung. Aber dann, wenn diese Stadt zu dies geworden ist, dann, wenn das Hause Davids untergegangen ist, Achtung, fast untergegangen ist, in dieser Zeit wird der Messias kommen. Und all dies auch eine Botschaft, wie wird er kommen? Ein König wird erwartet und er kommt in Knechtsgestalt. Der Löwe aus Juda wird erwartet. Er kommt als der Lamm Gottes. Man erwartet Königshaus, Paläste und er kommt in einen einsamen Stall in Bethlehem. Man erwartet eine Stadt des Königs, er kommt in einen kleinen, unbedeutenden Ort namens Bethlehems zur Welt. Man erwartet eine königliche Begrüßung und es sind die Hirte, die ihn begrüßen. Es ist alles so anders, als wir Menschen es erwarteten. Aber diese ganze Ereignis zeigt uns Gottes Liebe. Es war alles anders, als man erwartete, und trotzdem wurde alles vorhergesagt. Jesus kam um dies, was uns von Gott trennt. 1. Mose 3, Vers 15. Der Sündenfall. Er kam, um dies hinwegzutun. Er kam, um den Teufel zu besiegen, und er war bereit, als ein Baby zur Welt kommen, abhängig von Menschen. So sehr hat Gott uns geliebt. In Bethlehem offenbart sich Gottes Liebe an uns Menschen. Seine Wille mit uns Menschen, Gemeinschaft zu haben. Es war er will Gemeinschaft mit uns haben. Genau darum kam Jesus. Sehen wir, welche wunderbare Hoffnung sich dort in Bethlehem offenbarte? Und welche Hoffnung haben wir? Er wird kommen. Er kam als Knecht. Er wird als König kommen. Er kam als der Lamm Gottes. Er wird als der Löwe von Juda kommen. Es wird noch geschehen. All dies offenbart sich in Bethlehem. Also in einem Weihnachtsfest. Was brauchen wir? Nochmal. Eine Rahmen. Ein Weihnachtsfest ohne Jesus ist nicht möglich. Ein Weihnachtsfest, wo diese Botschaft nicht proklamiert und gelebt wird, ist nur ein Fest unter vielen. Ein Weihnachtsfest ohne Tannenbaum, geht das? Ja, kein Problem, ja. Ein Weihnachtsfest, Achtung, jetzt ein heißer Eisen, Kinder, hört nicht zu, Jugendliche, ohne Geschenke, geht es? Okay. Und, was meint ihr? Geht das ohne Geschenke? Nicht ganz. Aber es geht, ja. Schlussendlich, es geht. Ein Weihnachtsfest ohne Schmuck und Lichter, geht das? Es wäre nicht gleich, mindestens von der Stimmung. Ein Weihnachtsfest ohne Schnee, geht es? Und ein Weihnachtsfest, in unserer Familie ist das eine Tradition, das Gansessen, ja, am Weihnachtsabend. Oder jede Familie hat seine Tradition. Geht es auch ohne? Nochmal, all diese Traditionen sind gut. All diese Traditionen sind schön. Aber in Weihnachten geht es um was ganz anderes. Gott wird Mensch. Gott wurde Mensch, weil er uns so sehr geliebt hat und liebt. Er nahm Knechtgestalt an. Und ich las eine wunderbare Geschichte, ich möchte euch das noch vorlesen zum Schluss. Aus der Nachkriegszeit,
Weihnachten, nee, das wird in diesem Jahre bei uns nichts werden, sagt die Frau verbittert. Aber warum denn nicht? In diesem Jahr habe ich die Nachricht bekommen, dass mein Mann im russischen Gefangenlager gestorben ist. Nun sitze ich mit den zwei Kindern in dem einen Zimmer. Geld ist nicht vorhanden, dass man was kaufen könnte. Es langt ja nicht einmal zum Leben. Die Frau wischt sich ärgerlich die Tränen. Nee, Weihnachten, das fällt in diesem Jahr aus bei uns. Da muss ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Haben Sie 5 Minuten Zeit? Die Frau nickt und wischt wieder die Tränen, die ungewollt herabfließen. Sie wissen, dass ich den ganzen Krieg hier im Ruhrgebiet erlebt habe. Da kam nun Weihnachten 1944. Unsere Wohnung sah böse aus. Die Fenster waren mit Pappe und Rollglas notdürftig zugemacht. Der Wind pfiff elend herein. Nun, trotzdem wollte ich mit meinen Kindern Weihnachten feiern. Weihnachtsbäume waren ja nicht angeliefert worden. Drum fuhr ich morgens mit dem Rad in den Wald, um mich selbst ein Bäumchen zu holen. Leider durfte man das nicht. Es erschien ein Förster, der teilte mir das mit und schrieb mich auf. Traurig fuhr ich nach Hause. Aber ich hatte Glück, denn am Nachmittag kam ein Pole. Wissen Sie, so einen, es ist eine Abkürzung, ich habe nicht erkannt, was es ist, DP, vorbei und bot mir ein Bäumchen an. Ich habe nicht gefragt, woher er es hatte. Und dann haben wir in unserer eiskalten Bude eine kleine Bescherung aufgebaut. Es war ja armselig genug, denn man konnte nichts mehr kaufen. Aber so ein paar Kleinigkeiten hatten wir doch aufgetrieben. Und 2 oder 3 Kerzen brannten auch. Doch es sah ganz festlich aus. Aber gerade, als wir anfangen wollten, um uns zu freuen, tröteten die Sirenen. Es ging furchtbar schnell. Schon heulten sie akute Luftgefahr. Meine Kinder rannten los in den Bunker. Ich konnte eben noch die Kerzen löschen. Dann lief ich auch hinaus in die Nacht. Über mir brummten schon die feindlichen Flieger. Ich rannte um mein Leben. Aber dann stoppte ich, denn ich merkte, dass der Angriff der Nachbarstadt galt. Da kamen die Christbäume vom Himmel. So nannten wir ja die Leuchtraketen, mit denen die Flieger ihr Ziel markierten. Ganz allein war ich auf der verlassenen Straße. Die Erde dröhte und bebte von den Einschlägen der Bomben. Und rings am Himmel standen die entsetzlichen Christbäume, die Tod bedeuteten. Da fiel der ganze Jammer dieser armen Welt auf mich. Ich fühlte mich so verlassen und verloren. Schreien hätte ich mögen vor all dem Leid. Und da, ja da geschah es, dass ich auf einmal den Engel Gottes auf Bethlehems Feld rufen hören. Euch ist heute der Heiland geboren. Das gilt doch, musste ich denken. Ja, das gilt auch heute noch. Und dann habe ich mich nicht geschämt, dass mir vor Freude die Tränen übers Gesicht liefen. Mir ist der Heiland geboren. Christ der Retter ist da, rief mein Herz unablässig. Und ich wurde so fröhlich und glücklich darüber, dass ich es gar nicht aussprechen kann. Als der Angriff vorüber war, kamen die meinen aus dem Bunker. Und da haben wir uns zusammengesetzt und haben gesungen. Welt ging verloren. Christ ist geboren. Freue dich, o Christenheit. Wir haben gesungen, dass die morschen Wänden bebten. Sehen Sie, zu Weihnachten braucht man nur den Heiland. Alles andere ist Zutat. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr, danke für dein Heilsplan. Danke, Herr, dass du, Vater, uns so sehr geliebt hast. Du hast uns so sehr geliebt, dass du deinen Sohn gabst, damit wir Gemeinschaft mit dir haben können und dürfen. O Herr, wir können nur staunen
Danke, Jesus, dass du Knechtgestalt angenommen hast, dass du dich erniedrigt hast, dass du arm in ein ärmliches Verhältnis auf diese Welt gekommen bist. Herr, du bist Mensch geworden. Du hast die Herrlichkeit deines Vaters verlassen, um uns zu erlösen. O Herr, wir können nur staunen darüber. Und zusammen mit den Engeln in Bethlehem freuen wir uns über diese Botschaft. Euch ist heute der Heiland geboren. Und das beten wir auch für uns als Gemeinde, Herr, dass diese Botschaft durch uns erklingt zu einer verlorenen Welt. Dass diese Weihnacht, diese Botschaft aus uns herausgeht. Heiland ist gekommen. Gott wurde Mensch. O Herr, wir danken dir dafür. Danke, dass wir in dir Trost und Vergebnis haben. Danke, dass du all unsere Schuld auf dich genommen hast. Danke, dass wir dein Kind sein dürfen. Aus Gnade, Herr. Aber Herr, du siehst in diesen Raum hinein. Du siehst auch die, die vielleicht dabei sind, aber noch nie erkannt haben, euch ist heute der Heiland geboren. Noch nie erkannt haben, was dort in Bethlehem geschah und was in Golgatha vollbracht worden ist. O Herr, geh du ihnen nah, bis sie Ja sagen zu dir, Herr. Bis sie erkennen, welche große Gnade du sie ihnen offenbart hast. Lass diese Weihnachten ein Freudefest werden in diese Herzen, weil du real geworden bist. Weil du Besitz genommen hast über ihr Leben. Und Herr, das beten wir für uns alle. Dass wir voll werden von dir und dir allein. Und dass dies in unserem Leben, in unserer Familie und durch unsere Gemeinde sichtbar wird, Herr. Aber danke auch für diese wunderbare Hoffnung, dass der, der Knechtgestalt angenommen hat, als König kommen wird. Dass der Lamm Gottes aus der Löwe von Juda kommen wird, um als König zu herrschen. Und wir mit ihm. O Herr, danke für deinen Heilsplan. Und danke, dass wir Söhne Gottes sein dürfen. Aus Gnade, Herr. Amen.